Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 223 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 25. April 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk geht es um die Fusion der schweizerischen Versicherer Baloise und Helvetia.
Mit Arthur Gavron, Gründer der Digitalagentur Wert 1, sprechen wir über die zentralen Aspekte des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes und welche konkreten Auswirkungen es auf Versicherer und Vermittler hat.
Und in den News der Woche erklärt die Ombudsfrau für Versicherungen die Zunahme bei den Beschwerden. Beratungsunternehmen zeigen sich gnadenlos unterversichert. Eine Umfrage offenbart Wissenslücken von Verbrauchern in der Pflegeabsicherung. Und die Zahl der Fahrraddiebstähle ist zurückgegangen. Die Versicherer können sich aber trotzdem nicht freuen. Aber zuerst... Aus der Redaktion.
Willkommen zum Schmolltalk.
Willkommen zum Schmolltalk.
Heute sprechen wir über eine Versichererfusion, mal wieder.
Noch eine.
Ja, es häuft sich langsam.
Ja. Die Fusionitis ist ausgebrochen.
Ja, offensichtlich. Ja. Einer muss das mal machen, damit das Ganze in Gang kommt. Und jetzt, glaube ich, schauen sich alle um so, mit wem könnten wir denn zusammengehen? Ja.
Oder irgendwie, die anderen sind nicht drauf gekommen. Ne? Da haben zwei angefangen, ich glaube bei Menia Gutta, und da haben die angesagt, eine Fusion.
Ach, gute Idee.
Auch mal gucken. Genau.
Ja, also diesmal geht es um Helvetia und Baloise, also die schweizerischen Versicherer, die sich dann zum zweitgrößten Versicherer der Schweiz formen werden, nach der Swiss Life vom Marktanteil her. Genau, das ist das Ziel, das Projekt. Es braucht natürlich noch die Zustimmung von Aktionären und den Kartellbehörden und Aufsicht, bla, ne? Also übliche. Genau.
Und das gemeinsame Unternehmen heißt dann nicht etwa Heloise, also vielleicht dann doch noch, aber es wird die Helvetia Baloise Holding.
Oder Balezia oder sowas.
Genau. Auch schön, das könnte man auch nehmen. Also vielleicht ist da noch was drin, liebe Aktionäre. Vielleicht habt ihr da noch irgendwie eine tolle... Idee. Also was beide Häuser betonen ist, Fusion, es ist eine Fusion untergleichen. Und da muss ich mal sagen, da werde ich immer gleich ein bisschen misstrauisch, weil ich damals, jetzt kommen wieder alte Sachen, alte Kamellen, aber ich war damals bei der Dresdner Bank und da stand zur Debatte, dass die mit der Deutschen zusammengehen, mit der Deutschen Bank. Also ganz früher, ne?
So 98, und, ne?
Genau. Und da haben beide Häuser auch gesagt, ja, es wird aber eine Fusion untergleichen. Und wir haben uns halb scheckig gelacht bei der Dresdner, weil wir alle wussten, dass es viel kleiner ist, dass sie uns zum Frühstück fressen, wussten wir. Und da haben wir dann alle gelacht. Aber das ist hier tatsächlich eine Fusion untergleichen. Ich habe mir da so ein paar Zahlen angeguckt, hier von der FINMA, von der Schweizer Behörde. Das ist wirklich recht ausgewogen, also vom Prämienaufkommen und von den Bilanzsummen, das ist ganz kleine Unterschiede nur, also es passt schon alles.
Passt schon gut, genau.
Nun muss man aber immer auch sagen, de facto muss einer den anderen wohl übernehmen, glaube ich. Und das macht jetzt die Helvetia. Die Helvetia übernimmt rechtlich die Baloise, also rein vom Aktientausch her, Baloise-Aktien werden in der Helvetia getauscht.
Genau, und das soll alles im vierten Quartal dieses Jahres dann quasi abgeschlossen sein.
Genau.
Und dann will man eben loslegen und dann Geschäft und Verwaltung noch zusammenführen und das soll dann etwa 3 Jahre später erledigt sein. So ist der Zeitplan dabei.
Genau.
Wenn denn alles, wenn sie dann überall die Zustimmung bekommen und so weiter.
Genau. Wie finden wir das denn, Schmidt?
Ach, also wie gesagt, es scheint sich jetzt zum neuen Trend abzuzeichnen, dass das eben das neue Vorgehen ist.
Ja.
Es hat natürlich diverse Vorteile, klar. Kosten sparen, man wird schlagkräftiger, weil man größer wird. Ein Argument, was die bisherigen Fusionierenden ja hatten, war auch irgendwie, man kommt leichter an Mitarbeiter, an neue, also Fachkräftemangel.
Ich glaube, das ist auch wirklich ein Punkt. Ne? Und da gab es wieder, ich verstehe manchmal auch die Kollegen nicht so richtig. Die erste Schlagzeile war, es werden Stellen abgebaut. So, ne? Hatte dann der Monitor und sowas alles. Ja, in Deutschland werden Stellen abgebaut. Aber ich frage mich immer, sind die überhaupt besetzt? Denn wir haben ja Fachkräftemangel. Das ist so eine Frage, die ich mir mal stelle. Ich weiß es nicht, muss ich sagen. Da steckt man dann immer nicht im Detail drin. Aber alle klagen über den Fachkräftemangel. Es sind so viele unbesetzte Stellen. Ja, dann sollen sie doch Stellen abbauen. Am Ende ist wirklich die Frage, werden da Leute entlassen? Das ist die Frage, finde ich. Und danach kann ich am Ende nicht beurteilen. Aber wenn man wirklich alles so aus den vergangenen Jahren nimmt, habe ich nicht das Gefühl, dass da Leute entlassen werden.
Also ja, das sagte, glaube ich, auch. Wer sagte das? Ich glaube, war das einer von einer weiteren Fusion, die ja gerade im Gange ist?
Barmenia Gotha.
War das Barmenia Gotha oder war das SDK da und Stuttgarter? Weil die meinten, einer meinte doch, naja, wir haben die, also wir brauchen keine Leute rauszuschmeißen, weil wir haben die Leute gar nicht.
Das war Barmenia Gotha, meine ich. Und da wollten auch wieder die Kollegen eine harte Schlagzeile haben, wie viele Leute rausgeschmissen werden. Aber dann hat sie gesagt, nee, wir können ja gar nicht rausschmeißen, wir haben ja die Leute jetzt schon nicht.
Ja, ja,
und genau. Deswegen sehe ich das eigentlich, es liegt so schon ziemlich auf der Hand, dass die fusionieren. Und die haben gleiche Kulturen, sitzen beide in der Schweiz. Wobei ich da immer wieder an Daimler und Chrysler denke. Die Hochzeit im Himmel, späte 90er, wir erinnern uns. Das ging sowas von in die Hose.
Ja, das war nicht so eine gute Idee.
Nee.
Aber ist ja natürlich auch eine ganz andere Branche und so.
Und es sind zwei völlig unterschiedliche Mentalitäten. Und das haben wir hier nicht.
Was ich glaube ich, was immer schwierig ist bei Versichererfusionen, würde ich vermuten, ist die Zusammenlegung der IT oder man muss halt was völlig Neues bauen und die Bestände dann da halt reinmorphen. Ich glaube, das ist halt immer ein Knackpunkt.
Mhm. Deswegen auch 3 Jahre.
Das ist so einfach, ja, wahrscheinlich. Ich, zum Großteil liegt es wahrscheinlich an der IT, dass das so lange dauert.
Wahrscheinlich, genau.
Genau. Und halt, wie die Mitarbeitenden das finden, ob die gut zusammenpassen. Aber ich würde da jetzt nicht irgendwie vermuten, dass man da sehr unterschiedliche Wertvorstellungen hat bei so Versicherern, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Bei demselben Land, also das sehe ich eigentlich auch nicht so. Das liegt schon alles ziemlich auf der Hand, finde ich auch.
Ja, und es gibt aber auch, apropos Deutschlandgeschäft, es gab ja da durchaus einige Gerüchte, dass beide Versicherer irgendwie ihr Deutschlandgeschäft dann verkaufen wollen oder einstellen wollen oder so.
Warum haben wir eigentlich darüber nicht berichtet, Frau Schmidt?
Wir berichten nicht so gern über Gerüchte.
Genau.
Und wie man sieht, hat es sich ja nun auch nicht bewahrheitet, denn beide haben nämlich auf unsere Anfrage hieß es dann nämlich, dass sie bestätigen, dass die Geschäfte in Deutschland zusammengelegt und weitergeführt werden. Also es wird kein Deutschlandgeschäft abgebaut.
Das ist zumindest erstmal die offizielle Ausschrift.
Stand
genau
jetzt.
So ist es, Stand jetzt. aber ganz im Ernst, wenn das Deutschlandgeschäft zusammengelegt wird von beiden, dann ist das auch ein zählbares Geschäft. Also ich glaube, es war auch vorher schon zählbar, aber jetzt ist es noch zählbarer. Kann man das steigern? Zählbar?
Zählbarer. Ich würde sagen, entweder etwas ist zählbar oder nicht.
Ja. Also es ist am zählbarsten dann. Genau. Und der neue Chef steht ja auch schon fest für Deutschland, fürs Deutschlandgeschäft.
Genau.
Das habe ich im Fusionsvertrag gelesen.
Das ist Jürg Schildknecht, der jetzt gerade Geschäftsführer von
der Baloise.
Der Baloise ist. Genau.
Genau, und der übernimmt das hier in Deutschland und dann gucken wir mal, wie die Sache dann läuft und drücken die Däumchen, dass das alles gut klappt, würde ich sagen.
Ne? Ich finde das ja aber, also im Moment tut sich ja vor allem was hier bei den bei den normalen Versicherern, sage ich mal. Ich bin mal gespannt, wann es bei den Krankenkassen nochmal losgeht oder so, weil da haben wir dann auch sehr viele Krankenkassen und die Lage ist ja miserabel insgesamt.
Ja.
ob sich da nicht auch mal ein paar zusammentun.
Leute haben die wahrscheinlich auch nicht und ich frage mich, meine Güte, die haben einen Maßnahmen- oder einen Produktkatalog, der sich zu 99% deckt. Und warum brauchen wir 100 Krankenkassen in Deutschland? Ich verstehe es nicht. Vielleicht kann das jemand mal erklären.
Ja, genau. Also.
Ja. Und jetzt ist das der Moment, wo die E-Mail-Adresse kommt?
Jetzt kommt die E-Mail-Adresse. Ah, ich habe nämlich auch eine interessante Frage. Wo glauben Sie denn, wo die nächste Fusion stattfindet? Das bin ich jetzt mal gespannt.
Jetzt kommen die Insider.
Genau. E-Mails bitte an redaktion@pfefferminzia.de.
Genau, Wetten werden noch angenommen.
Ja, genau.
Dann haben wir auch endlich mal ein Gerücht. Ja. Oh, dann haben wir endlich mal ein Gerücht.
Genau, wir setzen die Gerüchte so.
Ja.
Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber wäre mal interessant. Also es gibt ja bestimmt noch ein paar Kandidaten, die da jetzt drüber nachdenken. Würde ich schon meinen.
Genau.
Wir warten es ab.
Ja.
Also, weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Am 28. Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Deutschland in Kraft. Bisher galt das EU-Projekt nur für öffentliche Einrichtungen. Ab Juni müssen nun aber auch Privatunternehmen ihre Webseite barrierefrei gestalten. Aber wie sehen eigentlich solche barrierefreien Webseiten aus? Und betrifft das Gesetz denn auch Versicherungsmakler und Vermittler? Und was passiert eigentlich, wenn man sich nicht an das Gesetz hält und dagegen verstößt? Darüber haben wir mit Arthur Gavron gesprochen. Er ist Diplomdesigner und Gründer der Digitalagentur Welt 1 und klärt uns zum Thema jetzt mal auf. Hallo Herr Gavron und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir haben heute ein rechtliches, regulatorisches Thema auf der Agenda, nämlich barrierefreie Webseiten. Ja. Mhm. Und da ist es ja so, dass ab Juni 2025 das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gelten wird, das bisher nur öffentliche Einrichtungen betraf. Also die müssen das schon länger machen. Jetzt soll es dann aber auch bestimmte Privatunternehmen treffen, die dann ihre Webseite eben barrierefrei gestalten müssen. Was ist denn da eigentlich das Ziel dieses Gesetzes? Wozu macht man das?
Ja, also zuallererst geht es erstmal nicht darum, Website-Betreiber im Allgemeinen zu quälen oder Bußgelder einzusammeln.
Es nicht? Geht.
Genau. Oh mein Gott, nicht noch ein Gesetz.
Ja, ja, schon. Ne?
Genau. Man möchte meinen, man muss jetzt DSGVO, dann kam DORA und jetzt kommt das BFSG, um Gottes Willen.
Eben.
Nee, tatsächlich geht es in erster Linie darum, dass man um die Schaffung gleichberechtigter Teilhabe, also sozusagen einen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Angeboten für alle. Dafür steht das Gesetz und das gilt insbesondere für Menschen mit Einschränkungen. Und interessanterweise ist das so, das kann dauerhaft sein oder temporär. Also wenn ich mir zum Beispiel beide Arme gebrochen habe und sonst gesund bin, aber eine Computermaus nicht bedienen kann, gilt es auch für mich in diesem Fall. Das wird das eine. Und auf der anderen Seite gibt es noch einen anderen Aspekt. Es geht auch um die Schaffung von verbindlichen Standards. Und Standards sind ja in vielerlei Hinsicht wichtig in unserer Gesellschaft. Also in jedem Hotel Europas werden Sie immer wieder dieselbe Steckdose finden, die immer nach denselben Kriterien eingebaut wird. Oder vielleicht noch ein bisschen plakativeres Beispiel, ob ich einen Cheeseburger in Essen zu mir nehme, in Herne oder Buenos Aires. Er wird immer bestimmten Qualitätsmerkmalen entsprechen, also gleichbleibenden Garantien oder Guidelines, wenn Sie so wollen. Daher vielleicht auch später gerne dazu noch ein bisschen mehr, ist Barrierefreiheit auch noch ein Aspekt, der für die Markenführung relevant ist. Aber primäres Ziel kann man eigentlich sagen, niemand soll ausgeschlossen werden bei digitalen Angeboten und bei Versicherern insbesondere betrifft das zum Beispiel Online-Abschlüsse, der Abruf von Vertragsunterlagen oder Supportanfragen.
Okay. Nun sind unsere Hörerinnen und Hörer ja vor allem Versicherungsvermittler und die wird das jetzt wahrscheinlich brennend interessieren. Wann bin ich denn betroffen? Wann muss ich das denn machen?
Ja, das erlebe ich tatsächlich ziemlich häufig. Also die Frage, bin ich betroffen oder nicht, stellt sich relativ häufig. Und man kann sich das eigentlich relativ simpel merken. Überall, wo Angebote den Endverbraucher betreffen und wo es zu einem Vertrag kommen kann oder einer Vertragsanbahnung, ist es im Prinzip relevant, dass Angebote barrierefrei sind. Und da ist es auch ziemlich klar geregelt. Also für den B2C-Bereich gilt der Stichtag 28. Juni 2025. Und ab dann müssen alle digitalen Dienstleistungen, die Endverbraucher betreffen, auch barrierefrei sein. Das wären dann zum Beispiel Websites für Vertragsabschlüsse, Kundenportale, Apps. Was viele überhaupt gar nicht auf der Karte haben, sind PDFs, für die genau das Gleiche gilt wie für Websites und Apps.
Okay.
Und um jetzt einfach mal die Brücke zu Ihrer Frage zu schlagen, ein Vermittler ist nicht zwangsläufig in Kontakt mit Endverbrauchern. Ne? Also viele sind ja auch im B2B-Bereich aktiv. Aber was wichtig zu wissen ist, wenn man sozusagen in der Vertriebskette von B2B2C weiterdenkt, dann kann im Prinzip die Nutzung einer Privatperson eines Kontaktformulars, was vielleicht zu einer Terminanbahnung führt, bereits dazu verpflichtend, barrierefrei zu sein. Insofern ist es im Grunde genommen höchste Eisenbahn, sich darauf vorzubereiten.
Gibt es denn da auch Ausnahmeregelungen, dass man sagen kann, okay, das betrifft mich jetzt nicht?
Ja, in der Tat gibt es.
Gut.
Da gibt es zwei. Da kann man sich eigentlich auf zwei Ausnahmen beziehen. Und die eine ist, die betrifft Kleinstunternehmen. Also wenn ich weniger als 10 Mitarbeitende habe und unter 2 Millionen Euro Umsatz mache, bin ich davon ausgenommen.
Gilt das zusammen? Also dass man das
entweder
und, oder das ist oder. Also dass man auch, wenn man nur unter 2 Millionen Gewinn hat, aber mehr, vielleicht 12 Mitarbeiter, dann wird es trotzdem gelten oder nicht?
Genau. Also entweder das eine oder das andere.
Okay.
Also beziehungsweise wäre da quasi das verbindende Wort tatsächlich. Und die andere Ausnahme bezieht sich darauf, dass die Maßnahmen, die sie ergreifen müssten, um ihre Angebote, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu machen, unverhältnismäßig aufwendig sind. Das hört sich ziemlich weich an.
Ja.
Deshalb wird es auch dann individuell geprüft.
Okay.
Aber vielleicht ein Gedanke abseits des Umsetzen müssen. Man sollte dieses Gesetz, um ehrlich zu sein, auch eher als Chance sehen.
Ja.
Denn das kann strategisch sinnvoll sein, aus einem ganz bestimmten Grund. Viele der Maßnahmen, die wir aus Barrierefreiheitsgründen umsetzen müssen, lieben zum Beispiel Suchmaschinen. Das heißt, in der Kausalität, vertrieblich gesehen, hängt da im Prinzip sozusagen der wirtschaftliche Erfolg auch ein Stück weit dran, weil zum Beispiel strukturierte Überschriften, der Programmierer spricht da von so Kategorien wie H1, H2, H3. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört
ja,
haben.
Ja, doch, klar.
Ne? Also quasi Headline erster, zweiter, dritter Ordnung.
Genau.
Oder beschreibende Linktexte. Also was verbirgt sich eigentlich hinter einem Text? Ja, sind Sie werden es nicht glauben, also so gut wie jeder, gehen Sie auf 2, 3 Versicherungswebseiten und Sie werden mindestens 100 Buttons finden, wo überall mehr erfahren draufsteht. Aber was Sie da, worüber Sie da was erfahren, steht da nicht. Und das ist dann total interessant, wenn man sich mal einfach die, und da nutze ich das Wort jetzt mal bewusst, die Brille eines seheingeschränkten Menschen aufsetzt. Wenn ein Screenreader für Sie eine Website vorliest und überall steht quasi mehr erfahren, wissen Sie auch nicht, worüber dann derjenige etwas erfahren soll. Oder Bilder oder Grafiken, die nicht explizit für Blinde ausgezeichnet sind. Gutes Beispiel ist, Sie sehen irgendwie ein Bild von einem Mädchen mit gelber Jacke auf einem Fahrrad. Und das Bild ist aber vom Redakteur im Content-Management-System bezeichnet worden als Bild-Neu-2.jpg. Mhm. Da kann ein blinder Mensch nichts mit anfangen.
Okay, also es ist auch schon mal interessant festzuhalten, dass da auch viele Versicherer dann noch werden nacharbeiten müssen, schätze ich.
Davon gehe ich aus, ja.
Wenn da jetzt auf jeden Fall noch mehr erfahren steht. Okay,
genau.
Sie haben es ja jetzt schon angerissen. Was heißt denn dann jetzt quasi barrierefrei? Was müssen die Webseiten denn erfüllen?
Also,
was sind so die Hauptpunkte? Wir können jetzt wahrscheinlich nicht auf alles, sind ja wahrscheinlich viele Sachen, aber so die Hauptpunkte, auf die es ankommt.
Also grundsätzlich müssen quasi digitale Inhalte für alle Menschen zugänglich sein und nutzbar sein, unabhängig von Einschränkungen. Und das ist relativ klar geregelt. Es gibt die, jetzt wird es so ein bisschen technisch vielleicht, es gibt die sogenannten WCAG-Richtlinien. Das steht für Web Content Accessibility Guidelines. Und das wird von einem Gremium zur Standardisierung von Internettechniken aufgestellt. Es gibt diesen netten Herrn, der heißt Tim Berners-Lee, der hat HTML erfunden und mit HTML ist quasi das ganze Internet gebaut, wenn man so will. Und diese Richtlinien definieren, man kann sagen, sozusagen weltweit gültige Standards für digitale Barrierefreiheit. Da gibt es so 4 Grundprinzipien, die total einleuchten, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt vom Fach ist. Da geht es einmal um die Wahrnehmbarkeit von Inhalten, dass ich sie von allen mit allen Sinnen erfassen kann, Text, Ton oder Bildbeschreibung. Dann geht es um Bedienbarkeit, also kann ich eine Website oder ein digitales Angebot per Maus steuern, aber auch ohne, zum Beispiel mit der Tastatur. Dann ist Ihnen mit Sicherheit irgendwann auch schon mal begegnet, dass es auf zum Beispiel Webseiten von Regierungen eine Option gibt, eine Website auch mal in leichter Sprache darzustellen.
Mhm, genau.
Das ist zum Beispiel die Säule der Verständlichkeit. Also ist, wir gehen ja von uns selbst aus, es gibt aber auch viele Menschen, die kognitiv eingeschränkt sind.
Ja, klar.
Möglicherweise auch demografischen Gruppen zugeordnet sind, wie ältere Menschen, die einfach altersbedingt eingeschränkt sind oder wie nennt man das heutzutage so schön? Neurodivergent. Also wenn jemand zum Beispiel ADHS hat und nicht in der Lage ist, etwas so schnell zu verarbeiten oder sich zu konzentrieren. Das fällt alles in diese Kategorie Verständlichkeit. Und dann gibt es noch den Bereich der Robustheit. Und das bezeichnet im Prinzip, dass alle Inhalte auf verschiedensten Endgeräten und mit unterschiedlichsten Hilfstechnologien kompatibel sein müssen. Und da hat sich die W3C hat sich überlegt, es gibt im Prinzip Güteklassen der Barrierefreiheit. Das ist Ihnen vermutlich auch schon mal begegnet. Das wird dann klassifiziert mit dem Buchstaben A. Es gibt Single A oder Einfach A, Doppel A und Dreifach A Klassifizierungen. Und für das Gesetz am 28.06. gilt Doppel A. Und das heißt im Klartext, die groben Themen, die man da auf jeden Fall berücksichtigen muss. Es gibt Kontrastvorgaben. skalierbare Schriften müssen funktionieren. Und das ist ein Klassiker, den habe ich persönlich mit unserer Agentur auch immer wieder erlebt. Man baut eine Website, stellt sie live und das Erste, was der Kunde macht, ist, er zoomt seinen Browser erstmal auf 150% und dann ist sozusagen ihr Design perdu. Ja. Und das muss man berücksichtigen.
Okay.
Navigation per Tastatur, Alttexte und besonders an die liebe LinkedIn-Gemeinde, die zu der ja viele Vermittler gehören, Untertitel bei Videos, Pflicht.
Okay, alles klar. Also schon ein ganzer Rattenschwanz an Sachen, die man da erfüllen muss.
Oh ja.
Was glauben Sie, was, wenn man jetzt sagt, so okay, ich möchte das jetzt machen, wie lange braucht das so in etwa, bis man dann seine Webseite barrierefrei hat, wenn man da vielleicht einen Dienstleister nutzt?
Super individuell. Also Sie sagen es ja im Prinzip schon, Sie implizieren das ja im Grunde schon. Also wir haben jetzt nur noch 2 Monate grob, bis das Gesetz gilt. Wenn ich ehrlich bin, ist es jetzt schon ziemlich knapp.
Okay.
Aber man muss priorisieren. Also nicht alles muss sofort barrierefrei sein. Das wissen viele auch nicht. Also zum 28. Juni muss alles, was neu live gestellt wird, im Grunde genommen barrierefrei sein.
Okay.
Wenn Sie an Ihrer jetzigen Bestandsseite oder an Ihrem Angebot nichts verändern, also nicht regelmäßig aktualisieren, sind Sie erstmal nicht betroffen. Aber sobald Sie auch nur einen Text ändern oder ein Bild austauschen oder Ihren Kfz-Tarif austauschen, sind Sie sozusagen am Fliegenfänger.
Okay.
Von daher ist es anzuraten, zügig zu handeln.
Was passiert denn, wenn man dann vielleicht überprüft wird und es wird festgestellt, okay, das reicht hier nicht? Was kann denn dann drohen?
Ja, da will ich gern ein bisschen relativieren. Also grundsätzlich gibt es, wer das nachlesen mag, gibt es eine Website bfsg-gesetz.de, kann ich nur empfehlen, einfach mal einmal drüber fliegen. Da gibt es einen Paragraphen 33, der bezeichnet, dass es Bußgelder von bis zu 100.000 Euro geben kann. Na, das ist ja schon knackig.
Ja.
Ja.
Da fällt einem schon erstmal die Kinnlade runter.
Genau. Jetzt ist es aber so, dass unter uns und den Zuhörern von Pfefferminzia, es gibt eine Marktüberwachungsbehörde in Magdeburg, die hat 70 Mitarbeiter. Jetzt können Sie sich vorstellen, das World Wide Web, das Internet mit 70 Mitarbeitern zu durchkämmen, auch mit Unterstützung von KI. Ich würde mal behaupten, da fällt vielleicht ein bisschen was durchs Raster.
Ja.
Jetzt ist aber ein viel dramatischerer Aspekt, als es jetzt irgendwie bei Themen wie DSGVO und DORA und Co. gab. Sie persönlich, Sie und ich, jeder einzelne User kann Anzeige erstatten. Das heißt, Ihr Wettbewerber kann Sie abmahnen oder ein einzelner User, der meint, Ihre Anwendung ist nicht barrierefrei, ja super, dann melde ich diesen Missstand und dann lasse ich das mal juristisch prüfen. Das ist natürlich unangenehm.
Ja, das ist richtig.
Und das macht es eben so gefährlich, ne? Weil sozusagen jeder Bürger und jeder Internet-User in der Lage ist, entsprechende Meldungen zu machen.
Und dann wird's. Ja, und dann gibt es ja immer auf Abmahnung schwierig. Auch spezialisierte Anwälte und Correct. Co., die das natürlich zum Geschäftsmodell machen wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Ich würde ja sagen, es ist besser, das jetzt zu prüfen, statt sich hinterher verteidigen zu müssen.
Mhm.
Und was ich versuchen würde in so einem Moment, ich würde es mal versuchen, ein bisschen zu reframe. Also B2B ist ja jetzt im Moment auch nicht unbedingt betroffen, aber in einem Raum voller, sag ich mal, blau gekleideter Menschen, der Einzige zu sein, der vielleicht den roten Dress anzieht, weil er sich über einen bestimmten Aspekt differenziert, da komme ich jetzt ein bisschen aus der Marke, zu sagen, ich muss jetzt vielleicht noch nicht barrierefrei sein, aber ich kann mich darüber differenzieren, weil ich 10% Marktsegment erschließe, was vielleicht für mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht relevant war, und B, möglicherweise einfach auch diese Botschaft auch mitnehme, um mich selber zu positionieren und zu sagen, Inklusion ist für uns wichtig, was mit Sicherheit auch für Recruiting ein Riesenaspekt ist, zu sagen, wir als Marke sind für Barrierefreiheit, weil diese Werte sind für uns wichtig. Reframed das ganze Thema so ein Stück weit nochmal von, ich muss das jetzt machen, sonst drohen Bußgelder.
Ja, stimmt natürlich.
Ne? Und das finde ich ist auch nochmal eine schöne Perspektive, um das vielleicht für sich auch nochmal zur reinen Positionierung zu nutzen.
Mhm. Also ein guter Anlass, um sich auch einfach mal vielleicht ein aufgeschobenes Thema dann jetzt mal anzugehen.
Richtig.
Sowohl wenn es irgendwie vom Recruiting her interessant ist, als eben auch von Kunden integrieren, als auch von SEO-Seite, also von Suchmaschinenoptimierungsseite,
ja.
Lohnt sich sehr dann schon wieder richtig.
Genau.
Genau.
Exakt.
Ja, die Webseite, die Sie eben genannt haben, die verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein sehr spannendes Gespräch und ich glaube, es hat einige interessante Informationen für unsere Hörerinnen und Hörer parat. Also vielen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gerne.
Die News der Woche.
Gar keine Frage. Die Schlagzeilen klingen erstmal dramatisch. Übrigens auch unsere, die da lautete, Versicherte beschweren sich so häufig wie noch nie. In der Tat verzeichnete die Versicherungsombudsfrau Sibylle Kessai-Wulff im vergangenen Jahr, ja, gerundet 21.500 Beschwerden in Bezug auf Versicherungen. Das sind fast 20% mehr als im Vorjahr. Doch das muss nicht gleich heißen, dass Versicherungen schlechter geworden sind, sagt nun Kessai-Wulff in einem Gespräch mit dem Branchenverband GdV. Stattdessen hält sie zwei Gründe für möglich, die die Zahlen so hochgetrieben haben könnten.
Erstens stellen Versicherungsnehmer heutzutage viel schneller Schlichtungsanträge. Das wiederum könnte mit höheren Erwartungen zu tun haben und mit fehlender Geduld. Wenn dann etwas nicht so schnell klappt, wie sie sich das vorgestellt haben, wird eben mal eher ein Schlichtungsantrag gestellt, so Kessai-Wulff.
Zweitens ist die Schlichtungsstelle in den 24 Jahren ihres Bestehens bekannter geworden. Versicherte, aber auch Anwälte kennen sie und nutzen sie deshalb auch verstärkt, um schneller was zu erreichen. Laut der Ombudsfrau ist in 10% der Fälle ein Anwalt mit von der Partie. Sie verweist dabei auch auf andere Schlichtungsstellen, deren Fallzahlen ebenfalls gestiegen seien. Sie meint, für Versicherungsnehmer ist sie eine gute Möglichkeit, kostenfrei und letztlich ohne Risiko Streitfälle beizulegen. Etwa 80% unserer Fälle liegen unter einem Streitwert von 5.000 Euro.
Unternehmen, die Kunden beraten, haben offenbar deutliche Lücken in ihrem Versicherungsschutz. Das legt eine nicht repräsentative Umfrage des Spezialversicherers Hiscox nahe. Danach haben nur 56% der Befragten eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen und nur 51% können eine Berufshaftpflichtversicherung vorweisen.
Wie sinnvoll die beiden Policen sind, zeigt ein weiteres Ergebnis. Denn 35% der beratenden Unternehmen haben mal Vermögens-, Sach- oder Personenschäden an ihren Kunden verursacht.
Franz Kupfer, Leiter für Berufshaftpflicht, Managerhaftpflicht und Events bei Hiscox, warnt deshalb, sie arbeiten in einem besonders anspruchsvollen Umfeld, das präzise Analysen und schnelle Reaktionen erfordert. Ein falscher Ratschlag oder eine versäumte Frist kann schnell zu hohen finanziellen Forderungen führen. Ohne die richtige Absicherung können diese zu existenziellen Bedrohungen für Consultants werden, sagt er.
Die Mehrheit der Deutschen zeigt deutliche Skepsis gegenüber der gesetzlichen Pflegeversicherung. So glauben 89%, dass die gesetzlich vorgesehenen Leistungen im Pflegefall nicht ausreichen, um die tatsächlichen Kosten zu decken. Das hat eine aktuelle Umfrage im Auftrag der DBK ergeben. Aktuell liegen die Kosten für einen Platz im Pflegeheim bei rund 3.000 Euro im Monat.
Auffällig ist außerdem das geringe Wissen über die private Pflegevorsorge. 89% kennen etwa den Pflegebar nicht, eine vom Staat geförderte Zusatzversicherung, für die es bis zu 60 Euro Zuschuss im Jahr gibt. Trotz Unwissen wäre rund ein Viertel der Befragten bereit, monatlich mehr als 20 Euro in eine zusätzliche Pflegeabsicherung zu stecken.
Besorgniserregend ist laut DBK vor allem die Haltung junger Erwachsener. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen hält kein einziger Befragter zusätzliche Pflegeabsicherung für wichtig. Zugleich glauben fast 19% dieser Altersgruppe, dass die gesetzliche Pflegeversicherung im Pflegefall ausreicht.
Erstmal die gute Nachricht. Im vergangenen Jahr wurden rund 135.000 versicherte Fahrräder gestohlen. Das sind 10.000 weniger als im Vorjahr, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Versicherer, kurz GdV. Aber jetzt kommt die schlechte. Dennoch mussten Versicherer mit 160 Millionen Euro rund 10 Millionen Euro mehr leisten als im Jahr zuvor. Das ist der höchste Stand der vergangenen 20 Jahre, so Asmussen weiter.
Die steigenden Kosten trotz sinkender Fallzahlen führt der GdV darauf zurück, dass Fahrraddiebe eine andere Strategie fahren. Die Täter gehen offenbar gezielter vor und stehlen vor allem hochwertige Räder und E-Bikes. Der durchschnittliche Schaden liegt inzwischen bei rund 1.190 Euro, mehr als dreimal so viel wie vor 20 Jahren.
Das Problem reicht dabei weit über die versicherten Fälle hinaus. Insgesamt wurden 2024 laut polizeilicher Kriminalstatistik rund 246.600 Fahrraddiebstähle polizeilich erfasst. Viele dieser Diebstähle betreffen also unversicherte Räder oder Räder, deren Schutz nicht ausreicht.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie doch mal die Woche gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.